Ich habe nochmal dieses Geldbrikett mitgebracht. Ein Brikett mit viel Geld. Hier steht geschrieben 50.000 Euro oder maximal 500.000 Euro, je nachdem welche Scheine. Es war mal Geld. Geld hat einen Wert. Aber das Geld ist nicht so wertvoll, dass es seinen Wert nicht verlieren könnte. Das verliert oft seinen Wert. Und in diesem Fall hier, es ist geschreddertes Geld. Die aus dem Verkehr genommenen Banknoten, die einfach entwertet worden sind und zu so einem Brikett zusammengepresst. Und am Ende ist es, was 50 bis 500.000 Euro wert wäre, entwertet. Und man kann sich's anschauen und nur einfach den Kopf schütteln, wie man manchmal auch so seine Schwerpunkte im Leben falsch setzen kann, weil Dinge sich entwerten können, von denen man ausgeht, weil sie glänzen, weil sie anlocken, die müssen wertvoll sein. Aber so ist es oft nicht. Das hat mir ein Bankangestellter geschenkt und das habe ich letztes Mal im Gottesdienst auch durch Britta ins Gespräch bringen lassen. Und wir haben miteinander auch nochmal darüber gesprochen, was sind die Werte, wofür lohnt sich auch zu leben, Werte mit Ewigkeitscharakter, die unserem Glauben Halt geben und die unser Leben so gestalten oder so helfen zu gestalten, dass es von einer guten Frucht die Rede werden kann. Und die Sachen haben wir ein bisschen sortiert. Auf der rechten Seite sind die materiellen Werte, die so viel Wert in der Gesellschaft normalerweise bedeuten und von denen auch so viel auch Negatives kommt, bis hin zu Kriege und Leid und Not dieser Welt. Auf der anderen Seite das, was am Ende zählt, was uns hilft, selbst zu leben und auch anderen mit anderen Menschen zu teilen. Und das hat auch Ewigkeitscharakter, weil Gott selbst das uns so lehrt. Und am Ende gibt es eine Abrechnung und das wird auf jeden Fall einen bleibenden Wert darstellen. Ich möchte gerne heute eine kurze Predigt halten, weil der Gottesdienst so verschiedene Elemente hat und mit uns nochmal über den ersten Johannesbrief reden. Wir haben letztes Mal einen bestimmten Text durchgenommen, wo es darum ging, dass man sich nicht auf diese vergänglichen Werte konzentrieren soll, sondern auf die bleibenden Werte. Und davor spricht der Johannes, der Schreiber, noch ganz besondere Worte. Und diese Worte, die gehen darauf ein, dass wir uns oft sehr schwach fühlen, sehr entwertet oder einfach unfähig. Und Dinge, die in dieser Welt zu sehen sind, sind wirklich erschreckend. Sind Dinge, die uns immer wieder neu erschüttern und verunsichern. Und die heutige Zeit, in der wir leben, ist eben nur einer von vielen Zeiten dieser Welt, wo es so ist. Die Kriege brechen auf und wir wissen damit nicht umzugehen. Wir fühlen uns verunsichert und dazu kommt noch die bleibende Not, wie Hunger, wie Ungerechtigkeit, wie Gewalt, auch oft vor der Haustür oder auch auf dem Arbeitsplatz oder in der Schule oder wo auch immer. Wir stehen manchmal da und denken, meine Güte, wir werden damit fertig. Und wir haben den Eindruck, dass es einfach nicht in uns ist, womit wir anpacken können, womit wir gegen diese Gewalt, gegen diese Menge von negativen Dingen angehen können. Manchmal hat man den Eindruck, dass das Böse sich wie ein riesengroßer Dämon auftürmt vor uns und uns die Sicht wegnimmt, dass wir überhaupt nicht schauen können, was sonst noch in dieser Welt gibt, außer dem, was uns so negativ prägt, was uns so erschreckt, über Nachrichten geliefert wird, aber auch so auf dem Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, in der Schule, so intensiv, ja, von der negativen Welt ein Zeichen sendet. Dieses Negative, dass unser Horizont verbaut, das ist die bewusste Strategie des Bösen, würde ich sagen, einfach sich so aufzublasen und zu vergrößern und zu betonen, die Welt ist schlecht, alles in der Welt ist schlecht und die Menschen sind schlecht und das, was der Mensch tut, ist schlecht und du selbst bist nichts, du selbst bist nur schwach und auf dich kommt es überhaupt nicht an. Und so schafft das Böse, uns von unseren Kraftquellen immer wieder zu trennen, abzuschneiden, Eigentlich wissen wir, wo unsere Motivation steckt und wo unsere Kraftquelle ist, aber im Alltag stehen wir ständig vor diesem verbauten Horizont. Wir blicken nicht weiter als das, was uns die Bildschirme präsentieren, was unsere alltäglichen Erfahrungen liefern. Johannes schreibt in dem Text, den wir letztes Mal gelesen haben, davor, ein paar Verse davor, und jetzt erscheint der Text an der Wand. Ich habe einen Fehler gemacht, wie ich die PowerPoint richtig speichere. Jeden Sonntag gelingt es mir, aber heute ausgerechnet nicht. Tut mir leid. Ich lese uns den Text einfach. Ich habe jetzt gedanklich mich vorbereitet, dass sie auch der Folie kommt. 1. Johannes Kapitel 2, Verse 12 bis 14. Letztes Mal haben wir Verse 15 bis 17 gehört. Da schreibt Johannes: Ich schreibe euch, meine Kinder, wörtlich, meine Kindchen, weil eure Sünden im Namen Jesu vergeben sind. Ich schreibe euch, meine Kinder, Kindchen, weil eure Sünden im Namen Jesu vergeben sind. Ich schreibe euch, Väter, weil ihr Christus erkannt habt, den, der von Anfang an da ist. Ich schreibe euch, junge Männer und Frauen sicherlich, weil ihr in eurem Kampf mit dem Satan gesiegt habt. Das sind die Worte, die dem vorausgehen, dass wir uns mit der Welt, nicht mit diesen vergänglichen Dingen und falschen Einstellungen nicht identifizieren sollen und dass wir in das Bleibende investieren sollten. Ich schreibe euch, meine Kinder, meine und Väter und jünger Leute, dass ihr etwas erreicht habt, dass ihr etwas habt, und das sind keine Kleinigkeiten. Und als ob das nicht genug wäre, schreibt noch in dem weiteren Verlauf des Textes Folgendes: Ich habe euch geschrieben. Erstmal schreibt er: Ich schreibe euch, und dann: Ich habe euch geschrieben. Das ist wie ein Stempel oben drauf. Ich habe euch gesagt, hört das, haltet das fest. Ich habe euch geschrieben, Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch, Väter, geschrieben, weil ihr Christus erkannt habt, den, der von Anfang an ist. Ich habe euch, jungen Männern und Frauen, geschrieben, und hier kommt noch ein Zusatz zu dem, was er davor schreibt, weil ihr stark seid und Gottes Wort in euren Herzen tragt und weil ihr in eurem Kampf mit dem Satan gesiegt habt. Also was für ein Text. Da reibt man sich vielleicht die Augen. Und das gilt nicht irgendwelchen Engeln und nicht irgendwelchen heiligen Gestalten in irgendeiner x-beliebigen Kirche irgendwo auf einem Berg, die abgehoben ist von dieser Welt und nichts mit dieser Welt zu tun hat. Das schreibt Johannes dir und mir, wie damals seinen Gemeinden, wahrscheinlich einer Gruppe von Gemeinden in der dritten Generation, etwa 100 nach Christus, also schon relativ spät im Vergleich zu anderen Schriften. Das schreibt er diesen Menschen. Und ich glaube, ihnen ging es damals so wie uns auch heute. Die Kriege, der Hunger, die Not, die Ungerechtigkeit, die Gewalt, all das, womit sie im Alltag nicht klarkamen, dieses aufgebläste Negative vor ihren Augen, kein Blick zum Horizont im Alltag. Irgendwo in Gedanken schon, ich weiß, wie das ist mit mir und mit Gott und mit dem Glauben, aber im Alltag ist das nicht im Vordergrund. Und so schreibt Johannes das damals und über Jahrhunderte auch zu uns hindurch: Ich habe es euch geschrieben. Es steht schwarz auf weiß, es ist ein Stempel obendrauf, kann man sagen. So fühle ich einfach, wie er das zu uns sagt. Da können wir wohl nur die Augen reiben, wie dieser Predigtext heute zu uns spricht. Am nächsten Sonntag werde ich noch eine dritte Predigt halten über beide Abschnitte. Also der Text kommt noch auf die Wand. Ich werde die PowerPoint besser vorbereiten, beziehungsweise besser speichern. Hier werden uns die Eigenschaften zugeschrieben, die wir immer wieder aus dem Blick verlieren. Uns sind die Sünden vergeben. Die Last, die Schuld, die Trennung von Gott ist überwunden. Eigentlich die Sehnsucht ist auf diese Weise überwunden, die uns immer wieder antreibt, auf diese Schiene zu setzen und mit dem ganzen Herzen dabei zu sein und das Wahre zu vernachlässigen. Uns sind die Schulden vergeben. Hier wird sogar von Kindchen gesprochen. Und da, wo er sagt, ich habe euch geschrieben, wird noch gesagt, ihr Kindchen, ihr habt den Vater erkannt. Junge Leute, die kämpfen, die haben Profil, die haben in ihrem Herzen Gottes Wort, sind stark, die haben Satan gesiegt. Und die Väter haben den, der von Anfang an da ist, die Grundlage alles Lebens, der Geber des Lebens, der Schützer des Lebens, der Vollender des Lebens, den haben sie erkannt. Hier wird an einer Gemeinde gesprochen, die wie eine Familie zusammengestellt ist. Kinder, Jugendliche, Väter. Vielleicht, wie sie ihren Glauben erleben. Gerade zum Glauben gekommen, naja, ich bin so wie ein Kind noch. Ich brauche so softe Nahrung. Die jungen Leute, die bekommen Kraft, weil sie auch sich trainieren, weil sie immer wachsen und stärker werden und die Väter sind gelassen. Wir haben erkannt. Kann sein, dass so geistliche Stufen beschrieben sind, aber kann sein, dass einfach wirklich die Gruppen des Gemeindelebens, die faktisch da sind, Kinder, Jugendliche, ältere Leute, die stellen alle was dar. Und in jeder Generation ist Gott wirksam. Klammer auf, wenn wir uns in diesen letzten Zeiten mit der Frage der Mitgliedschaft beschäftigen und so oft auf die Taufe im Glauben fokussiert sind, dieser Text macht nochmal plastisch, in jedem Alter geschieht etwas unglaublich Geistliches. Unglaublich viel ist hier Zuspruch für Kinder und für Jugendliche und für Erwachsene. Und es ist wichtig, das so auch im Blick zu behalten, wenn wir den Glauben werten. Wenn wir schauen, wie führt Gott die Menschen einzeln. Uns sind die Sünden vergeben, das haben schon die Kinder als Zuspruch. Und die Jugendlichen, die trainieren, die wachsen. Die können aber auch aufgeben und ganz abdriften vom Glauben, obwohl sie vielleicht im Glauben getauft worden sind. Auch als Väter können sie abdriften vom Glauben, obwohl sie einfach auch alles erlebt haben mit Gott und mit der Gemeinde. Es ist eine Ermutigung, die uns dieser Brief liefert. Eine starke Zusage, nicht das, was sie sein sollten. Den Anspruch haben wir genug in der Bibel, wie wir uns bemühen sollten, wie wir uns anstrengen sollten, was wir alles noch erreichen könnten. Hier ist ein starker Zuspruch mit sehr liebenden Worten. In diesem liebenden Ton spricht der ganze 1. Johannesbrief durch und durch. Liebe Kindchen, ihr meine Lieben, so spricht immer wieder Johannes seine Empfänger. Und Gott ist die Liebe. Und wenn ihr in Gott bleibt, bleibt ihr in Liebe, bleibt ihr in ihm und ihr bleibt beieinander. So behandelt der Brief die Empfänger. Es wird hier nichts gefordert. Es wird hier nichts angemahnt. Es wird auf breite Schiene zugesprochen. Die Tatsachen werden aufgelistet. Und er muss zweimal betonen, dass es so ist. Ich schreibe euch und ihr habt geschrieben, damit ihr das auch festhaltet, verinnerlicht. Und dann wird gesagt, liebt nicht die Welt, die falsche Haltung, die falschen Werte. Dann wird schon schlussfolgernd daraus eingeladen, entsprechend zu leben, mit ein bisschen Forderungscharakter. Aber zunächst diese starke Zusage. Und das ist das, was pädagogisch genau das Richtige ist. Die richtigen Väter, die bei ihren Kindern bleiben, die machen das so. Die richtigen Pädagogen machen das so. Erstmal umarmen, erstmal erheben, erstmal bestätigen, erstmal Glaubwürdigkeit verschaffen und dann sagen, du kannst es besser und du wirst es schaffen. Und diese Zusagen sind nicht einfach rein menschlichen Charakters, weil Johannes gerade in welchen Wolken schwebt und was weiß ich was schaut und das einfach weitergeben möchte, seine Emotionen. Es sind Fakten, die auf den Tatsachen gegründet sind, dass Jesus das für uns getan hat. Er hat uns die Schuld vergeben, er hat die Schuld überwunden, er hat den Bösen gesiegt durch seine Kämpfe. Und er hat uns geholfen, Gott in seiner Wirklichkeit zu erkennen. Dass wir keinen skurrilen Gott vor Augen haben, der nur uns einpeitscht und antreibt und nur von uns was fordert, sondern der uns zunächst annimmt und liebt und wiederherstellt und auf eine Schiene bringt, die uns wirklich in die Ewigkeit führt. Ein starker Brief ist der 1. Johannesbrief, ein Liebesbrief. Geradezu überschwänglich wird dort das Wort Liebe verwendet. Und ich möchte gerne euch einladen, so auch das untereinander zu verwenden. Zunächst zu sich selbst, dann untereinander und mit anderen Menschen. Die Liebe bessert's, alles andere nicht. Nur die Liebe kann wirklich was verändern. Und deswegen braucht dein Herz und deswegen braucht die Gemeinde und die Welt nicht die Rechthaber und Besserwisser. Sie braucht, mein Herz, die Gemeinde und die Welt braucht Menschen, die sich der Gemeinde, den einzelnen Menschen der Welt wieder zuwenden, mit liebenden Herzen, obwohl sie schwach und voller Fehler sind. Und in den Krisen brauchen die Menschen keine Manager und Antreiber. Wir selber als Christen und auch jeder Mensch, wir brauchen Liebhaber, Menschen, die Liebe erkannt haben und die Liebe auch im Herzen haben und mit der Liebe miteinander umgehen. Das verändert uns, das motiviert uns, das gibt uns Kraft und das verändert die Welt, die nähere und die weitere Umgebung unseres Lebens. Johannes spricht hier wie ein guter Therapeut, wie ein guter Vater, wie ein guter Pädagoge. Und bringt uns somit zu der eigentlichen Kraftquelle des Lebens, zu der Kraftquelle, die in Gott selbst ist, zu dem, was er für uns getan hat. Und diese Kraftquelle, die kann das Böse dieser Welt nicht besiegen. Wie oft und wie stark mag sie sich auch immer aufbäumen und aufblasen und vergrößern. Unser Horizont ist gegeben im Glauben, und in der überwindenden Kraft Jesu Christi, in der Liebe, die bleibt, trotz allem und durch alle Zeiten hindurch. Das möchte ich gerne uns heute so auch, wenn wir Abendmahl feiern, geben. Neu vor Augen malen und neu euren Herzen zusprechen, wie Johannes es sagt. So ist es geschrieben und das sind Fakten. Stempel drauf, basta. Du kannst dich fühlen, wie du dich immer fühlst. Du kannst die Welt empfinden, wie sie auch immer ist. Aber Gottes Blick für dich und Gottes Horizont für dich ist immer anders geöffnet.